Nach 20 Minuten entspannte sich Bruder. Die sirenenhaften Stimmen des sinnenfreudigen Bösen schienen von ihm gewichen zu sein. Also widmete er sich wieder den Melonen. Er fand, dass er mit Melonen ganz gut klarkam. Mit Melonen kam man deutlich besser klar als mit den meisten anderen Dingen.
»Hey, du!«
Bruta richtete sich auf. »Ich höre dich nicht, oh niederträchtiger Succubus«, sagte er.
»Von wegen, mein Junge. Jetzt hör mal genau zu. Ich möchte, dass du mir...«
»Ich habe die Finger in den Ohren.«
»Von mir aus. Wenn du unbedingt wie eine Vase aussehen willst, was ich möchte...«
»Ich summe eine Melodie. Ich summe eine Melodie.« Bruder Priptil, der Meister der Musik, hatte Brutas Stimme einmal mit der eines enttäuschten Geiers verglichen, der zu spät bei dem toten Esel ankommt. Chorsingen war für Novizen Pflicht, aber nach mehrfachem Ersuchen seitens Bruder Priptil wurde Bruder davon befreit. Der Anblick seines großen, runden Gesichts, das sich angestrengt verzog und verzerrte, war schon schlimm genug. Viel schlimmer jedoch war seine Stimme, die zwar kräftig und voll tiefer Inbrunst war, aber stets hoffnungslos um die Melodie herumeierte, ohne sie auch nur halbwegs zu erwischen. Stattdessen hatte er zusätzlichen Melonendienst bekommen. Hoch oben in den Gebetstürmen ergriff ein Schwarm Krähen hastig die Flucht. Nach einem ganzen Refrain von »Er zertrampelt die Sünder mit eisernen Hufen« nahm Bruta die Finger wieder aus den Ohren und lauschte misstrauisch. Bis auf das ferne Protestgeschrei der Krähen herrschte Stille. Es hatte funktioniert. »Vertraue ganz auf Gott«, hieß es immer. Und so hatte er es stets gehalten, solange er sich erinnern konnte. Erleichtert griff er wieder zur Hacke und wandte sich wieder den Melonenranken zu. Kurz bevor das Blatt der Hacke den Boden berührte, erblickte Bruta die Schildkröte. Sie war klein, gelblich und mit Staub bedeckt. Ihr Panzer war ziemlich ramponiert und sie musterte ihn mit einem wachsamen Auge. Das andere war einer der vielen tausend Gefahren zum Opfer gefallen, denen jedes langsame Lebewesen, das sich dicht über dem Erdboden bewegt, ausgesetzt ist. Bruta sah sich um. Der Garten lag inmitten des abgeschlossenen Tempelkomplexes und war von hohen Mauern umgeben. »Wie kommst du denn hier herein, mein Kleiner?« fragte er. »Bist du geflogen?« Die Schildkröte glotzte ihn monoptisch an. Bruta bekam ein bisschen Heimweh. In den sandigen Hügeln seiner Heimat hatte es viele Schildkröten gegeben. »Ich könnte dir ein bisschen Salat geben«, sagte Bruta. »Aber ich glaube nicht, dass Schildkröten in diesen Gärten erlaubt sind. Ihr seid doch Ungeziefer, oder?« Die Schildkröte glotzte ihn weiterhin an. Kaum etwas kann so glotzen wie eine Schildkröte. Bruta fühlte sich verpflichtet, etwas zu unternehmen. »Es gibt auch Trauben«, sagte er. »Vielleicht ist es keine Sünde, dir eine Traube zu geben. Na, was meinst du, kleine Schildkröte? Eine Traube?«
»Wie würde es dir gefallen, eine Ausgeburt an Abscheulichkeit in der alleruntersten Höllengrube des Chaos zu sein?«
erwiderte die Schildkröte. Die Krähen, die bis auf die Außenmauern geflohen waren, flatterten abermals auf, als eine äußerst gewagte Version von »Der Ungläubige wandelt in einem Dornendickicht« erklang. Bruta machte die Augen wieder auf und zog die Finger aus den Ohren.
»Ich bin immer noch hier«, sagte die Schildkröte.
Bruta zögerte. Langsam, ganz langsam dämmerte ihm, dass Dämonen und Succuben einem normalerweise nicht in der Gestalt kleiner alter Schildkröten erschienen. Das wäre auch ziemlich sinnlos. Sogar Bruder Numrod würde der Aussage, dass es für ungezügelte Erotik durchaus geeignetere Manifestationen gab als einäugige Schildkröten, jederzeit beipflichten. »Ich wusste gar nicht, dass Schildkröten reden können«, sagte er.
»Können sie auch nicht«, erwiderte die Schildkröte. »Guck mal auf meine Lippen.«
Bruta sah genauer hin. »Du hast gar keine Lippen«, sagte er.
»Genau. Und auch keine richtigen Stimmbänder«, bestätigte die Schildkröte. »Ich rede direkt in deinem Kopf. Kapiert?«
»Ach du meine Güte!«
»Du hast das doch kapiert, oder?«
»Nein«, die Schildkröte verdrehte ihr Auge.
»Ich hätte es wissen müssen. Naja, ist jetzt auch egal. Ich muss meine Zeit nicht mit einem Gärtner vergeuden. Hol mir mal deinen Chef, und zwar sofort.«
»Meinen Chef?« Bruder legte die Hand an den Mund. »Du meinst Bruder Numrod?«
»Wer ist das?«
wollte die Schildkröte wissen. »Der Novizenmeister.«
»Oh je, sagte die Schildkröte. Nein,
fuhr sie fort und imitierte dabei deutlich übertrieben Bruders Singsang.
Ich meine nicht den Novizenmeister, ich meine den Hohepriester oder wie er sich auch nennen mag. Ich nehme doch mal an, dass es hier so jemanden gibt.
Bruder nickte entgeistert.
Hohepriester, du verstehen, sagte die Schildkröte. Der Hohepriester, Hohepriester.
Bruder nickte wieder. Er wusste, dass es einen Hohepriester gab. Es war bloß so, dass er gerade noch die hierarchische Struktur zwischen sich und Bruder Numrod erfassen konnte. Zu ernsthaften Überlegungen über die Verbindung zwischen dem Novizen Bruder und dem Zönobiarchen war er nicht in der Lage. Theoretisch war er sich einer solchen Verbindung bewusst. In einer gewaltigen kanonischen Struktur mit dem Hohepriester an der Spitze und Bruder ganz weit unten. Aber er sah sie auf die gleiche Weise vor sich, wie eine Amöbe die Kette der Evolution von sich bis hin zu, sagen wir mal, einem vereidigten Buchprüfer überblickt. Das eine oder andere wichtige Bindeglied dazwischen fehlte einfach.